Ja, guten Tag, ich darf mich vorstellen, Norbert Fabisch. Ich war Geschichtslehrer an der Viktoriaschule in Essen und habe nach meiner Pensionierung ein ausgesprochen spannendes, dramatisches Thema gefunden, nämlich die Hirschlands in Essen.
Und das passt sehr gut zu einer Reihe, die es hier bei uns bei Radio Essen gibt, Essen, deine Straßen. Aber wir wollen natürlich auch auf Plätze schauen, nämlich auf den Hirschlandplatz, direkt hier bei uns um die Ecke bei Radio Essen in der Innenstadt. Der Hirschlandplatz ist benannt nach einer Bankerfamilie, aber was viele nicht wissen, die haben nicht nur Kunst gefördert, sondern haben auch in der Zeit des Nationalsozialismus vielen jüdischen Menschen zur Flucht verholfen. Was ist damals passiert?
Vielleicht sollte man zunächst erwähnen, dass die Hirschlands viele Möglichkeiten gehabt hätten, schon nach 1933 aus Deutschland wegzugehen. Die Familie war international bestens vernetzt. Ein Sohn der Familie lebte bereits lange in den USA. An sich hätten die Hirschlands ohne große Verluste ihres Vermögens 1933 gehen können. Georg Hirschland, Chef der Simon Hirschland Bank, hat sich aber anders entschlossen und blieb bis zum 5. Oktober 1938 in Essen. Dafür gab es natürlich immer viele Gründe. Ein wichtiger aber war, er war Präsident der jüdischen Gemeinde Essens und fühlte sich der Gemeinde ausgesprochen verpflichtet. Deshalb blieben die Hirschlands, solange es irgend möglich war, 1938, einige Tage vor dem Novemberpogrom, bekamen sie Warnungen und verließen dann Essen und waren einen Monat später in New York in Scarsdale.
Sie haben aber eben auch sehr vielen Menschen aus Essen jüdischer Herkunft geholfen, aus Deutschland zu fliehen. Wie war das Engagement damals?
Es gab schon seit 1933, weil die Bank weniger Kundschaft hatte, das Bestreben, auswanderungswilligen Juden aus Essen, aus dem Kundenkreis oder eigene Angestellte gerichtet, Fluchthilfe vorzubereiten. Die jüdischen Organisationen waren damit völlig überfordert. Georg Hirschland hatte beste weltweite Kontakte und versuchte, die zahlreichen Hindernisse einer Ausreise zu beseitigen oder Probleme zu lösen. Also beispielsweise das bekannte Textilhaus Gustav Blum, da kamen die Kinder und fragten Georg, kannst du was für uns tun? Und er versuchte dann, ihnen Visa und Arbeitsstellen in Südamerika zu vermitteln.
Wie viel Geld hat er damals in die Hand genommen dafür?
Die Hirschlands waren mehrfache Millionäre und sie waren also bereit, einen erheblichen Teil ihres Vermögens auszugeben, um Auswanderungswilligen, zunächst natürlich aus der Familie, dann aus dem Angestelltenkreis, dann aus weiteren Kreisen, Geld zur Verfügung zu stellen, denn Auswanderung war ausgesprochen kostspielig. Wer in die USA wollte, musste Vorzeigegelder haben, musste ein Affidavit besitzen. Was hieß das? Ein amerikanischer Bürger garantiert, dass der amerikanische Staat keine Sozialabgaben für die geflüchteten Juden über 2 Jahre bezahlen musste. Solche Gelder stellten die Hirschlands zur Verfügung und waren also bereit, wirklich erhebliche Teile ihres Auslandsvermögens, das die Nazis ihnen nicht rauben konnten, zu investieren.
Kann man ungefähr sagen, wie vielen Menschen sie damals geholfen haben?
Die Zahl lässt sich nicht feststellen, aber es sind sicherlich weit über 100 Personen gewesen, die gefördert wurden. Wichtig war in diesem Zusammenhang auch der Neffe von Georg Hirschland, Grünebaum, der in London eine Rettungszentrale aufbaute und beispielsweise versuchte, junge Frauen auf einem sogenannten Dienstmädchenticket nach Großbritannien zu bringen. Das war eine der ganz wenigen Möglichkeiten außerhalb der Kindertransporte, dass man in Großbritannien Zuflucht finden konnte. Man musste allerdings eine abgeschlossene Ausbildung haben, vielfältige Kontakte. Und dies versuchte Grünebaum auch von London aus nach 1938 weiterhin zu organisieren. All diese Bemühungen endeten natürlich mit Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939.
Warum ist davon so wenig bekannt in Essen?
Das Interesse an den Hirschlands ist leider deutlich zurückgegangen. Die Hirschlands waren eine der wichtigsten Essener Familien. Die Essener Synagoge wäre ohne die Hirschlands nie so gebaut worden. Die Hirschlands waren tatkräftig dabei, das Volkfang-Museum zunächst mal nach Essen zu holen Und dann wirkten sie auch am Aufbau mit. Georg Hirschland war lange Schatzmeister. Es gab eine erstaunliche Gemäldesammlung mit 28 Spitzengemälden, darunter 3 Van Goghs, 2 Cézannes und so weiter, die dem Essener Folkwang-Museum von den Hirschlands vermacht worden wären, wenn die Nationalsozialisten nicht gekommen wären.
Jetzt ist die Bank von den Hirschlands genau gegenüber von unserem Radio Essen Studio. Wie muss man sich das vorstellen? Wer ist da damals ein- und ausgegangen?
Also die Hirschland Bank war keine Bank für den Normalbürger. Vor dem Haus hielten die teuersten Autos der Zeit, meist mit Chauffeur. Es stiegen aus die Industriekapitäne des Ruhrgebiets. Was mich sehr erstaunt hat, ich bin einmal ins Deutschlandhaus gegangen und habe mir die Pläne des Bankhauses angesehen. Allein das Untergeschoss und Obergeschoss wurde für Bankgeschäfte genutzt. Die Etagen darüber waren Wohnsitz der Familie Hirschland. Ich habe das mal über dem Daumen zusammengefasst. Es waren etwa 1100 Quadratmeter Wohnfläche. Ein Bankier wollte damals auch zeigen, dass er zahlungskräftig und immer liquide ist. Und da diente so ein Wohn- und Bankpalais als Ausweis finanzieller Potenz.
Was war damals der Auslöser, dass Sie gesagt haben, das ist es mir wert, ein Buch darüber zu schreiben?
Der Anlass war, dass es in Werden die Franzenshöhe gibt, später Gelände des Priesterseminars Werden. Dort existiert das sogenannte Kutschenhaus. Es gibt einen Park, der von den Hirschlands angelegt wurde. Es gibt dort ein Teehaus. Dies wurde im letzten Jahr unter Denkmalschutz gestellt. Und mit dieser Erinnerungsstätte an die Hirschlands habe ich mich zunächst befasst und erfuhr erst sehr viel später, wie umfangreich ihr Wirken in Essen überhaupt gewesen ist.
Was würden Sie sich für die Hirschlands wünschen?
Mehr Erinnerung. Essen erinnert ausgesprochen kräftig an Berthold Beitz. Ich denke mal, dass die Hirschlands eine ähnliche Position mindestens in Essen gehabt haben. Es wäre sehr wünschenswert, wenn zum Beispiel die Erinnerungsstätten in Essen Werden langfristig gepflegt werden und zu einem Erinnerungsort der Hirschlands werden. Das Folkwang-Museum hat einen Hirschlandsaal, ähnliches könnte man sich gut in kleinerem Umfang auch in Werden vorstellen.